Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin der Jörg Wolls aus Renningen und genieße das Privileg, heute die Predigt halten zu dürfen. Als Predigttext steht heute Morgen ein einziger Vers aus dem Matthäusevangelium im Mittelpunkt. Er ist Teil des Gebetes, das die Christenheit seit Jahrhunderten immer wieder spricht. Selbst viele Nichtchristen können es aufsagen. Das Vaterunser. Und auch wenn viele diese Worte für harmlos halten, so muss man dennoch davor warnen. Denn das Vaterunser besitzt Sprengkraft. Es birgt TNT und Dynamit in sich. Zugegeben, man hat zu oft erlebt, wie diese Verse einfach nur tot heruntergeleiert wurden. Lässt man sie aber lebendig werden, indem man sie auslebt, so kommen Dinge ins Wanken, die man für unumstößlich gehalten hat. Machtverhältnisse, Autoritäten, Gesetzmäßigkeiten und dergleichen mehr. Die Überschrift meiner Predigt stammt daher von einem Songtitel, von einem Song, den ich als 15-Jähriger oft und gerne in meinem Zimmer gesungen habe, mit der Gitarre, von Bob Dylan oder wie die Franzosen sagen, Bob Dylan. Und die Nummer heißt The Times They Are A-Changing. Ich singe das jetzt nicht vor, keine Sorge. Wer das mal hören möchte, der muss sich vor meiner Badezimmertür postieren. Da kann es schon mal sein, dass ich unter der Dusche singe. Aber ein super Lied. Es geht um das Thema, dass die Zeiten sich ändern, dass Dinge ins Wanken geraten. Überkommenes wird weggefegt, Altes bricht weg und eine neue Zeit bricht heran. Darum geht es eigentlich auch in diesem Text. The times they are changing. Ich habe den Text die Predigt in drei Punkte geteilt. Der Predigtvers, wie gesagt, steht in Matthäus 6, Vers 10. Und er lautet nach Schlachter wie folgt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Leite uns durch dein Wort. Amen. The times, they are a-changing. Erstens, erste Frage, Imperium oder Gottes Reich? Dein Reich komme. So haben Generationen von Christen gebetet und beten immer noch. Dein Reich komme. So hab auch ich, wahrscheinlich wir alle, schon oft gesagt. Aber oft, viel zu oft, wurden diese Worte von mir gesprochen, während mein Bewusstsein quasi auf Autopilot geschaltet war. Mit den Gedanken war ich irgendwo anders bei einem anderen Thema und dann habe ich diese wichtigen Sätze einfach nur so dahingesagt. Selten fragt man sich, worum geht es hier eigentlich? Was ist das eigentlich, dein, also Gottes Reich? Der Herr Jesus selbst lehrte seine Anhänger ja so zu beten. Er hielt es also für wichtig, dass wir Gottes Reich im Fokus haben sollten. Aber was wird hier herbeigesehnt? Ich habe hin und her überlegt, wo ich denn ansetzen könnte, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Und irgendwann richtete sich mein Blick auf eine ganz bekannte Stelle im Neuen Testament. Hier begegnet ein menschliches Imperium dem Reich Gottes. Und schnell wird klar, wie verschieden die beiden voneinander sind. Vom Statthalter des römischen Imperiums Pontius Pilatus zur Rede gestellt, ob er der König der Juden sei, sagte Herr Jesus folgende Sätze in Johannes 18, Vers 36 bis 38. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Für mich ist diese Szene ein dramatischer Moment, denn hier begegnen sich zwei Reiche, Gottes Reich und das Imperium Romanum. Als Ronald Reagan am 12. Juni 1987 am Brandenburger Tor stand, hielt er eine Rede und darin sagte er: Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Ja, der Anführer des westlichen Machtblocks appellierte an den obersten Kopf des Ostens, die Berliner Mauer, den eisernen Vorhang, niederzureißen. Ich bin in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen und es war zementiert in meinem Kopf, dass es zwei Machtblöcke gibt, den Osten und den Westen. Und die standen sich einfach so gegenüber. Damals standen sich zwei unterschiedliche Machtbereiche gegenüber. Doch diese waren bei weitem nicht so verschieden wie Rom und das Reich Jesu Christi. Letztlich sind der Osten wie der Westen weltliche Reiche. Genau wie das Römische Reich, das Babylonische, das Persische, das Griechische und jedes andere. Das Reich Jesu Christi jedoch ist nicht von dieser Welt. Es ist auf keiner Landkarte eingezeichnet. Es hat keine Grenzen und auch keine Zollstationen. Weltliche Reiche haben alle eines gemeinsam. So unterschiedlich sie sein mögen, kommunistisch, kapitalistisch, imperialistisch, in ihnen regieren Menschen nach weltlichen Prinzipien. Die sind wie du mir, so ich dir. Man muss gucken, wo man bleibt. Eine Hand wäscht die andere. Oder je nach Ideologie sagt man Deutsche zuerst, Arbeiter zuerst, Kohle zuerst. Egal. Und dann breiten sich diese Reiche aus und sie halten sich eine Zeit lang. Und dann werden sie von einem größeren, einem anderen Reich geschluckt. Das sieht man sehr schön im Propheten Daniel. Anders aber bei dem Herrn Jesus. Er regiert nach anderen, nämlich himmlischen Prinzipien. Und die Territorien, die seiner Regentschaft unterliegen, sind keine Ländereien. Es sind die Herzen seiner Anhänger. Kolosserbrief steht, Kolosser 3, Vers 15, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Jesus sagt, wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Jesu Reich besteht in der Liebe und es dehnt sich nicht durch Krieg und Unterdrückung aus, sondern allein durch die Verkündigung der Wahrheit. Er sagt ja auch, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Es ist schon erstaunlich, wie das gemeine Volk immer wieder von seinen Potentaten belogen und betrogen wurde, um es in den Krieg zu führen. In der Schule, in der Oberstufe, haben wir einen Film geguckt über den ersten Irakkrieg und wie es dazu gekommen ist. Und es ist eine Geschichte von Lügen. Und auch der zweite Irakkrieg ist eine Verkettung von Lügen. Hannes Wader, ein deutscher Liedermacher, hat gesungen über den Ersten Weltkrieg. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Man erkennt das Reich Jesu Christi nicht an Fahnen, Wimpeln und territorialen Emblemen. Aber man erkennt es und man sieht es deutlich. Denn es kann sichtbar werden durch die, die an seinen Namen glauben. Cornelia Arnolda Johanna ten Boom, genannt Corrie, war eine niederländische Sonntagsschullehrerin und Uhrmacherin. Als Deutschland 1940 die Niederlande besetzte, war sie ein Jahr älter als ich heute bin. Also sie war 48. Wir Deutschen, das wissen wir, haben schändlichst alles verletzt, was heilig, gut und schützenswert ist. Das Deutsche Reich war vielleicht eines der schlimmsten Imperien. Brutal, menschenverachtend und wirklich gottlos. Aber in Holland gab es eine Sonntagsschullehrerin, die trotzte der Gewalt, nicht mit Waffen, nicht mit Gewalt, wohl aber mit Mut und dem Frieden Jesu in ihrem Herzen. 1,5 Jahre lang versteckte sie jüdische Familien in ihrem Haus. Ich war dort in dem Haus, in Haarlem. Man kann es heute noch besichtigen. Und man wundert sich, es gibt eine Kammer, eine geheime Kammer, wo diese Menschen versteckt wurden. Man findet es nicht, auch heute nicht. Und die Gestapo damals oder die SS-Truppen, die haben diese Kammer auch nicht gefunden. Sie kam nur, sie wurde ans Messer geliefert durch Verrat. Aber diese Geheimkammer hat man nicht gefunden. Das ist faszinierend. Ihr Mut brachte sie ins KZ in Ravensbrück, wo ihre Schwester Betsy auch ums Leben kam. Nach dem Krieg setzte sie sich für Versöhnung zwischen Opfern und Tätern ein. Und sie predigte auch in Deutschland. Finde ich sehr bemerkenswert. Und nach einem Vortrag kam ein Mann auf sie zu, den sie als Aufseher aus dem KZ kannte. Und er bat sie um Vergebung. Dein Reich komme, so beten wir. Corrie ten Boom half mit, ein Reich der Finsternis zu besiegen. Zugleich aber wurde durch sie Gottes Reich auf der Erde sichtbar. Das Reich, das nicht von dieser Welt ist und dessen König in den Herzen seiner Untertanen regiert. Corrie war frei geworden von den Herrschern dieser Welt, so hat es der Gabriel Hecker in der Predigt letzten Sonntag mal genannt. Frei zu werden von den Herrschern dieser Welt. Darum geht es. Wir sind nicht alle wie Corrie ten Boom. Und wir leben auch nicht in Unterdrückung und Krieg in Deutschland. Es geht uns gut. Aber wo bin ich bereit zu vergeben? Wo achte ich in Demut meinen Nächsten höher als mich selbst? Wenn ich meinen Kollegen einen guten Morgen wünsche, meine ich das wirklich ernst? Und wenn nicht, sollte ich das vielleicht mal mit Jesus besprechen, einen Termin mit ihm ausmachen und sagen, da habe ich was zu klären. Vielleicht kann ich ja für den einen oder anderen in meinem Umfeld auch beten, mit dem ich Probleme habe. Wir alle kennen das, wir erleben Druck. Vielleicht nicht von einem Regime oder einer Diktatur, aber auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie, in der Nachbarschaft, da rumort es immer mal. Wie gehe ich damit um? Kapsle ich mich ab, schotte ich mich ab und entwickle Groll? Oder lasse ich den Frieden Gottes in mir regieren und bringe die Sachen zu Jesus? Es gibt einen Vers in den Psalmen, der mich immer wieder trifft. Psalm 62, Vers 9. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus, damit sein Reich komme. The times, they are a changing. Imperium oder Gottes Reich? Der erste Punkt. Zweitens, Willi oder Jesus? Vielleicht kennt ihr die Situation. Mutter oder Vater stehen mit Kind in der Schlange an der Kasse im Supermarkt. Und genau in Augenhöhe des Kindes sind da die leckersten Süßigkeiten aufgebahrt. Kleinigkeiten, keine großen Sachen, was zum Mitnehmen. In Eiform und aus Schokolade mit einer Überraschung drin. Auf jeden Fall die letzte Chance, vor dem Verlassen des Ladenlokals noch was zu ergattern. Und das Kind fängt an zu quengeln. Und die Eltern sagen nein. Und das Kind wird lauter. Und die Eltern werden noch eiserner. Und zuletzt schreit das Kind, ich will, ich will, ich will. Oder auf Schwäbisch, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Und dann kommt der finale Satz der Eltern, quasi das Totschlagargument. Der Willi ist gestorben. Ich will, ich will, ich will, ich will. Der Willi ist gestorben. Kinder wie Erwachsene haben Wünsche. Wie sehr bestimmen unsere Wünsche unsere Gebete? Es ist ja prinzipiell nicht falsch, etwas von Gott zu erbitten, doch der Grundton unserer Gebete findet sich in dem Gebet, das der Herr Jesus selbst betete. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. So lehrt der Herr Jesus seine Jünger zu beten. Bei Jesus Christus war dies wirklich der Grundton seines Lebens. Gebet, Dienst, Alltag, alles war auf die Erfüllung von Gottes Willen ausgerichtet. In Johannes 4 spricht Jesus: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Der Herr Jesus wollte den Willen seines Vaters tun und er konnte ihn tun, weil er diesen auch kannte. Jesus von Nazareth kannte sich in Gottes Wort besser aus als alle Theologen seiner Zeit, davor und danach. Steht in der Lutherbibel, Lukas 11, Vers 54, die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten auf ihn und suchten, ob sie etwas aus seinem Munde erjagen konnten, damit sie eine Sache wider ihn hätten. Sie zielten auf ihn, auf seinen Mund, ob sie etwas finden könnten, was man ihm zum Nachteil auslegen könnte. Aber sie fanden nichts. Und dann steht da in Matthäus 22, den Sadduzäern hatte er das Maul gestopft. So schreibt es Luther. Den Sadduzäern hatte er das Maul gestopft und ihnen gesagt, dass sie in ihren Thesen irrten, weil sie die Schriften nicht kennten, noch die Kraft Gottes. Nun verhält es sich mit dem Willen Gottes so, dass er uns auf jeder Seite der Bibel vorgestellt wird. Hier gilt es jedoch zu unterscheiden, was gilt für Israel, was für Gemeinde, was für einzelne Personen oder Charaktere, Propheten, Priester und so weiter. Auch gibt es Gedanken, die nur Jesus, den Messias, betreffen. Ich möchte heute Morgen nur einen dieser Gedanken aufgreifen, denn dieser sticht ganz besonders hervor. Und ich finde, dass er wie kein anderer das Leben des Herrn Jesus Christus charakterisiert. Zudem verdeutlicht er die Tragweite des Gebetes Jesu, dein Wille geschehe. Es steht in Jesaja 53, Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Dem Herrn gefiel es, ihn, Jesus, zu zerschlagen. Er, Gott der Vater, ließ ihn, den Sohn, leiden. Es war Gottes Wille, dass der Messias leiden sollte, zum Wohl derer, die an ihn glauben würden. Es war sein ausdrücklicher Wunsch und Wille, dass durch dieses Leid, das der Herr Jesus alleine zu tragen hatte, die wunderbare Rettung zu allen Menschen kommen würde. Der Herr Jesus kannte den Willen seines Vaters für sich und die Welt. Und trotzdem betete Jesus, dein Wille geschehe. Er wusste das. Er wusste, was sein Vater für ihn möchte. Und er betete, dein Wille geschehe. Als der Herr Jesus vor Pilatus stand, war er bereit, seinen Weg bis zum Kreuz zu Ende zu gehen. Jesus hätte der Marter leicht entkommen können. Er hätte seinen Vater um 12 Legionen Engel bitten können. So steht es im Matthäusevangelium. Und Pilatus wäre auch bereit gewesen, ihn freizugeben, steht im Johannesevangelium. Aber nein, Jesus sagt selbst, wie würden dann die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Als Pilatus Jesus schließlich mit Dornenkrone und Purpurmantel vor die Juden führen lässt, spricht er folgende Worte: Seht, welch ein Mensch! Welch ein Mensch wäre bereit, so etwas zu tun, könnte frei rausgehen. Welch ein Mensch! Welcher Mensch wäre bereit, sein Leben für seine Freunde zu lassen? Welcher Mensch wäre dazu bereit, sein Leben für seine Feinde zu lassen? Seht, welch ein Mensch! Als der Herr Jesus den Sturm gestillt hatte, sagten seine Jünger: Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Welch ein Mensch ist der Herr Jesus? Einer, der alles zu tun vermag und der doch nichts anderes will, als Gottes Willen zu vollbringen. Kein Willi, nein, Jesus Christus. Keiner von uns ist Jesus Christus. Keiner von uns könnte tun, was er getan hat. Doch hoffe ich für uns, für mich, dass wir seine Haltung zum Willen seines Vaters annehmen können. Dass Gottes Wille wichtiger ist als mein Willi. Was das bedeutet, ist klar. Opfer. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Denn ein unvergleichlicher Segen, den es sonst nirgends in der Welt gibt, kommt dadurch in unser Christenleben. Eine Frau, die bereit war, Opfer zu bringen, war Corrie ten Boom, habe ich schon erwähnt. Als sie nach einem ihrer Vorträge ein ehemaliger SS-Mann auf sie zukam, erkannte sie ihn sofort. Sie erinnerte sich an ein paar Sachen an ihm. Die waren jetzt nicht dabei. Eine Lederpeitsche, eine Uniform und eine Schirmmütze mit einem Totenkopf drauf. So haben die SS-Leute ausgesehen. Und er sagte ihr, dass er nach dem Krieg Christ geworden sei, und er bedankte sich für Corries Botschaft. Und dann sagte er: Ich weiß, dass Gott mir meine Gräueltaten vergeben hat. Ich würde es jedoch auch gerne von Ihnen, von Ihren Lippen hören, Fräulein. Können Sie mir vergeben? Und so streckte er ihr die Hand aus. Corrie ten Boom hatte im KZ ihre Schwester verloren und sie hatte Schlimmes durchgemacht. Jeder hätte doch Verständnis für ein Nein gehabt. Jeder hätte gesagt, oh, das muss man verstehen. So schlimme Dinge erlebt, wenn sie ihm jetzt die Hand nicht gibt. Aber Corrie dachte, ich wusste, dass ich es tun musste. Die Botschaft, dass Gott vergibt, hat eine vordringliche Bedingung, dass wir denjenigen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Corrie stand vor dem Mann, während ihr Herz von einer eisigen Kälte umklammert wurde. Corrie sagt aber, Vergebung ist jedoch keine Emotion. Vergebung ist eine Tat des Willens. Der Wille kann tätig sein, egal welche Temperatur das Herz hat. Und dann hat sie etwas gebetet, das ist Grundgebet, das wir alle kennen, hoffe ich, oder das wir kennen sollten. Jesus, hilf mir. Hilf mir. Und so hat sie leise gebetet. Und dann hat sie gesagt, ich kann meine Hand hochheben, so viel kann ich tun. Aber du musst die Gefühle dazu geben. Und sie reichte ihm ihre Hand. Corrie ten Boom schreibt, niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark wie in diesem Moment gefühlt. Manchmal ist Gottes Wille für unser Leben das Naheliegendste, gegen das wir uns aber sträuben. Aber wenn wir unseren Willi bewusst in die Wüste schicken, kann und wird Jesus handeln. Und er wird uns nicht hängen lassen und nicht im Regen stehen lassen. The times, they are changing. Imperium oder Gottes Reich war der erste Punkt. Zweitens, Willi oder Jesus. Und jetzt zum dritten, Himmel und Erde. Wie im Himmel, so auch auf Erden. So heißt es im Vater Unser. So schließt unser Predigtvers ab. Für mich stellt dieser Satz eine Klammer dar. Er bezieht sich nämlich auf alle Aspekte aus Matthäus 6, Vers 9 und 10. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Anbetung, Herrschaft und Gottes Handeln sollen hier auf der Erde genauso verwirklicht sein wie im Himmel. Wer also diesen Vers beten möchte wie der Herr Jesus Christus, der lebt in der Gegenwart Gottes. Denn Jesu Gebet war nicht die Bitte um himmlische Zustände. Es ist doch vielmehr Ausdruck der Gesinnung Jesu Christi im Hier und Jetzt. Die Gesinnung wird in der Geschichte deutlich, als der Satan Jesus versucht, in Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Hier werden drei Versuchungen genannt. Jesus sollte Steine zu Brot machen. Er soll die Zuverlässigkeit von Gottes Wort beweisen, indem er sich von der Zinne des Tempels stürzt. Und dann kommt die dritte Versuchung. Und die wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Ab Vers 8. Matthäus 4, ab Vers 8. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Der Herr Jesus parierte die Versuchungen des Teufels, indem er dessen krumme Ansichten gerade rückte. Erstens, Anbetung gebührt dem Herrn alleine. Zweitens, die Reiche dieser Welt sind wertlos angesichts von Gottes Herrschaft in seinem Reich. So lässt Jesus die Reiche links liegen. Babylon, Persien, Griechenland, Rom, das britische Empire, die USA, China, Russland, sucht euch irgendwas aus. Und drittens bringt Jesus die Geduld auf Gottes Handeln zu warten. Ohne zu zweifeln hält er dem Satan stand. Und so sendet Gott am Ende seinem Sohn Engel, die ihm dienen. Jesus von Nazareth lebte in der Gegenwart Gottes. Bis auf den einen Moment am Kreuz war er sich dessen absolut bewusst. Den einen Moment, wo er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus lebte auf der Erde so, als wäre er im Himmel. Wo lebe ich? Wo leben Sie? Wo lebst du? Wie leben ich und du? Der Pfarrer Wilhelm Busch beschrieb in einer Predigt eine Szene in seinem Leben. Er war ja Pfarrer in Essen, in der Zeit des Dritten Reiches, in der Nazizeit, und hat auch gegen die Nazis gewirkt, versucht zu wirken. Eines Tages befand er sich in einer Gefängniszelle. Und dann kam ein hoher Nazi-Funktionär herein und bot ihm an, er könne frei sein. Er könnte eine gut dotierte Stelle bekommen und alles wäre vergessen. Er müsste nur aufhören, gegen die Nazis zu arbeiten, gegen das Dritte Reich zu agieren. Und für diese Entscheidung hatte er nun eine Nacht Zeit, Bedenkzeit in der Zelle. Und Busch sagte, in dieser Nacht, in dieser Gefängniszelle, da waren alle Dämonen der Hölle anwesend. Die Entscheidung, die er traf, fiel für Jesus und gegen Hitler aus. Und obwohl diese irdische Nacht im Gefängnis die Hölle war, verbrachte er sie doch so, irgendwie so, als sei er im Himmel. Mein Leben gleicht nicht dem Leben von Corrie ten Boom und von Wilhelm Busch, aber es ist auch oft stressig, gehetzt. Materialismus prägt unsere Zeit und auch mein Wesen. Noch viel Schlimmeres. Aber ich wünsche mir diesen gelassenen Blick, diesen Blick in den Himmel, mitten in dieser Welt und aus dieser Welt heraus. Das Bewusstsein, dass für mich die Ewigkeit mit Jesus schon heute begonnen hat. Und vielleicht treffe ich dann mehr und mehr gute Entscheidungen, wenn ich mit Jesus rede, mit ihm bete und auf ihn sehe. So wie Corrie ten Boom, so wie Wilhelm Busch, letztlich so wie Jesus Christus. Sein Name sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Lass es uns erfassen, verstehen und danach unser Leben ausrichten. Amen.